Leg mal los.
Genau.
Also, Thomas, auf geht's. DevOps, entwickelst du noch oder lieferst du schon?
Herzlich willkommen. Wir wollen in diesem Vortrag uns gemeinsam anschauen, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff DevOps. Wir wollen einfach so versuchen, ein bisschen Inspiration zu geben, dass man vielleicht das eine oder andere Szenario beginnt neu zu denken. Und beginnen möchte ich mit einer kleinen fiktiven Geschichte. Und Sie werden gleich verstehen, was das Bild damit zu tun hat. Stellen Sie sich vor, Freitagnachmittag, wir sitzen im Team zusammen, wir warten gerade noch, bis der letzte Bild durchgelaufen ist, bis er grün ist, weil dann ist der große Moment, dann stellen wir unser neues Release online. Wir haben die letzten 12 Monate hart dran gearbeitet. Vor 1,5 Jahren hat unser Marketing festgestellt, dass die Konkurrenz uns davonläuft, dass die Features bieten, die wir nicht haben. Darauf würden irgendwelche Budgets freigemacht. Wir haben entwickelt, wir haben getestet und wir sind sicher, wenn am Montag früh der große Launch-Event startet, dann wird unser Projekt ein Riesenerfolg. Jetzt sitzen wir da, warten, bis der Bild grün ist, bis wir tatsächlich das Deployment anstoßen können. Stellen Sie sich vor, was wird passieren? Okay, roter Bild, eine Möglichkeit.
Was ja an sich erstmal nicht so schlimm wäre.
Wir haben ja noch das ganze Wochenende Zeit, würde ich sagen.
Wir haben ja auch gestern gelernt, auch wir machen Deployments von Checked Builds in die Produktion. Ja.
Genau. Was wir hier beschreiben, ist dieses Szenario der Big Bang Releases. Und jeder, der schon mal in der Situation war, wird bestätigen, wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Wird das Ding laufen im Produktivbetrieb? Werden unsere Server die Last abkönnen? Werden die Kunden denn unsere Features überhaupt mögen? Wird es positives Feedback geben oder sagen die, tja, sorry, aber das ist ja mal völliger Krampf. Wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Und mit dieser Session wollen wir dafür plädieren, dass Sie versuchen, wegzukommen, Schritt für Schritt wegkommen von diesen Big Bang Releases hin zu kleinen, iterativen, echten Releases, die Sie an Ihre Kunden ausliefern.
Ja, und der Begriff DevOps, der geistert ja nun schon seit einiger Zeit durch alle möglichen Medien. Ja. Aber ich denke mal, also zumindest ging es mir auch so am Anfang, was verbirgt sich eigentlich wirklich hinter diesem Begriff, ja, DevOps, Developer Operations, also die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsteams und dem Operations-Team. Ich meine, wir hatten ja auf der Plattform schon mit den Testern quasi einen ganz anderen Ansatz, wo wir gesagt haben, hey, wir holen mal die Tester mit rein ins Entwicklungsteam, um die auch vielleicht ein wenig agiler arbeiten zu lassen und denen auch die Möglichkeit zu geben, in diesen kurzen Entwicklungszyklen entsprechend mitzuarbeiten. Und das Ganze jetzt eben übertragen auf das Operations oder auf die Operations-Leute.
Das bedeutet, dass wir dann als Entwicklungsteam beginnen, Verantwortung zu übernehmen dafür, dass unsere Software tatsächlich ausgerollt wird. Und das ist vielleicht jetzt nicht nur das Szenario, das viele im Hinterkopf haben, dass sie sagen, okay, wir packen das auf unseren Webserver und stellen das dann mit unseren ganzen Usern zur Verfügung, sondern wenn wir eine Desktop-Applikation haben, wenn wir eine mobile Applikation haben, reden wir auch hier über Deployments auf Devices, die gar nicht mehr unter unserer Kontrolle sind. Das heißt, das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Und wir beginnen in den Entwicklungsteams Verantwortung zu übernehmen für den Betrieb unserer Software. Und ich glaube, dass wir den gleichen Effekt, den wir beobachten, wenn wir Tester mit ins Team reinnehmen und das Development-Team Testverantwortung übernimmt, dass wir hier sehr viele Lerneffekte haben. Das heißt, die Entwickler werden möglicherweise ihren Code beginnen anders zu schreiben, wenn sie besser verstehen, was sind denn wirklich die Probleme, die im Betrieb auftreten.
Ja, aber nicht nur die Verantwortung des Entwicklungsteams für eben den Produktionsbetrieb, sondern auch, dass sich die Operations-Leute wieder mit den Aufgaben oder auf die Aufgaben konzentrieren, die sie eigentlich machen. Und zwar zum Beispiel Automationsskripte erstellen und nicht da sitzen und den Installer fünfmal durchklicken, nur damit sie einen Server in einen bestimmten konsistenten Zustand bringen, ja, anhand vielleicht einer Checkliste. Und das Ganze dann eben wirklich in den Entwicklungszyklus mit integriert. Das heißt, ich habe meine Konfiguration als Code und kann die eigentlich immer wieder auf alle Systeme, die ich irgendwo in meiner Entwicklungs-QA oder in meiner Produktionsumgebung habe, immer wieder applizieren kann. Und ich denke mal, der Begriff, auch wenn der momentan so heiß ist, er ist jetzt nicht gerade neu. Ja. Und da gibt es ja auch unterschiedlichste Ausprägungen. Wahrscheinlich die krasseste Ausprägung ist No-Ops. Ja. Also wir schaffen Operations ganz ab. Das ist vielleicht für irgendwelche Twitters oder Facebooks der Fall. Also die eigentlich aus dieser Webwelt kommen und eigentlich diese Automationszyklen schon von Anfang an mitgemacht haben und da auch sehr schnelle Iterationen und Release-Zyklen fahren. Aber es gibt dann eben auch noch andere Ausprägungen. Ja, also gerade vielleicht im Enterprise sieht es ein wenig anders aus, wo dann eben auch solche Themen hinzukommen. Governance. Ja, ich habe vielleicht auch unterschiedlichste Abteilungen, die sich um den Betrieb kümmern, die sich um die Entwicklung kümmern, die sich auch ums Testing kümmern. Bis hin eben zu dem agilen Ansatz. Und da werden wir uns heute mal bewegen. Ja, das heißt, im Endeffekt, irgendwo so, also meine Sichtweise darauf ist es, ich weiß nicht, wie du das siehst, Thomas, für mich ist eigentlich DevOps Agilität 2.0, wenn man es mal so nennen könnte. Ja.
Genau, wir kommen auch im Laufe des Vortrags nochmal darauf, was ist denn der Grund, weshalb wir wirklich eine Version 2 von Agilität brauchen, beziehungsweise warum müssen wir Agilität vielleicht einfach auch noch einen Schritt weiter denken gegenüber dem, wo wir heute stehen. DevOps, kurz gesagt, zugegebenermaßen plakativ, bedeutet für mich 10 Releases am Tag.
Braucht man das? Also was ist, wenn ich nur ein Release alle 6 Monate mache oder vielleicht alle 8, 12 Monate mache?
Also zum einen glaube ich, dass wir dann nicht mehr wirklich richtig in diesem agilen Kontext sind, dass wir wirklich sagen, wir wollen in kleinen Inkrementen ausliefern. Aber vielleicht ist 10 Releases am Tag tatsächlich auch ein bisschen übertrieben. Worum es aber bei DevOps geht, ist, dass wir sagen, wir wollen die organisatorische Voraussetzungen schaffen, wir wollen die Tools schaffen, dass wir 10 Releases am Tag ausliefern könnten. Das heißt, wir wollen in der Lage sein, dass wir sagen, auf Knopfdruck geht es innerhalb kürzester Zeit und das Release ist online. Wir haben alle diese Sicherheitsmechanismen, die wir brauchen, eingebaut. So ein klassischer Fall wäre jetzt ein kritischer Bugfix, und das kann man oft beobachten, dass die Release-Mechanismen, die viele Teams haben, dafür einfach nicht gut geeignet sind. Das heißt, ich habe einen kritischen Bugfix, der muss einfach jetzt schnell raus und dann werden alle Standardprozesse irgendwie umgangen. Dann nimmt der Entwickler die DLL von seinem Entwicklungsrechner und kopiert die auf einen Produktivserver hoch und dann wundert man sich, warum es da möglicherweise irgendwelche Probleme gibt. Das heißt, was wir tun wollen, wir wollen, dass solche Abkürzungen gar nicht mehr notwendig sind, weil unser Standard-Release-Prozess so schnell und einfach läuft, dass wir diese kritischen Bugfixes darüber gut deployen können. Ich kann vielleicht noch auch so ein bildliches Beispiel nennen. Bei uns im Büro hatten wir eine normale Spülmaschine, eine Geschirrspülmaschine. Die hat ungefähr 250 Minuten für einen Spülvorgang gebraucht. Das heißt, wenn ich da irgendwas reingestellt habe, hat es eine Weile gedauert, bis ich das dann wieder rausnehmen konnte. Wir haben dann irgendwann umgerüstet, haben jetzt eine neue Spülmaschine und die schafft einen Spülgang in 3 Minuten.
Spült ihr jetzt öfter?
Also deswegen können wir theoretisch 100 Spülvorgänge am Tag machen oder sogar mehr. So viel Geschirr produzieren wir gar nicht. Aber der Punkt ist der, wenn ich irgendetwas habe, das ich drinnen gereinigt brauche, kann ich das reinstellen, drücke auf den Knopf, kann sogar drauf warten, 3 Minuten und das Ding ist durch. Und genau das Gleiche wollen wir mit dem Releasen unserer Software erreichen, dass wir sagen, okay, dann, wenn es einfach schnell gehen muss, zack, nutzen wir den Standardprozess und das ist schnell durch. Also es geht eigentlich darum, dass wir den Aufwand für Releases dramatisch reduzieren wollen.
Interessante Frage. Wann generiert ein Feature wirklich einen Mehrwert? Sicherlich wird da jeder vielleicht seine eigene Interpretation haben, Aber ich würde es gerne auf zwei Thesen oder vielleicht aus zwei Blickwinkeln betrachten. Zum einen generiert ein Feature wirklich Mehrwert, wenn ich es nicht schaffe, das Feature rechtzeitig, vielleicht vor der Konkurrenz, auf den Markt zu bringen, weil vielleicht eben die Prozesse oder die Tools nicht in der Lage sind, genau wie Thomas seine Spülmaschine das schnell auf die Straße zu bringen. Und auf der anderen Seite, was bringt mir das, wenn ich das Feature deployed habe, aber der Anwender es gar nicht nutzt, beziehungsweise ich gar nicht weiß, ob es der Anwender nutzt oder vielleicht es auch anders nutzen will. Und da kommt nämlich der zweite Baustein ins Spiel, und zwar Applikationstelemetrie.
Aber Arthur, du hast jetzt gesagt, wir wollen schauen, dass der Anwender das benutzt. Ich glaube, dort ist ja schon mal der erste Punkt, dass wir sagen, ein Feature erzeugt nicht dann einen Mehrwert, wenn wir dieses Feature eingebaut haben in unsere Codebasis. Es erzeugt noch keinen Mehrwert, wenn unser Bild gelaufen ist. Es erzeugt noch keinen Mehrwert, wenn wir es an unseren Product Owner ausgeliefert haben, sondern der Mehrwert entsteht tatsächlich erst dann, wenn ein Benutzer dieses Feature in unserer Software tatsächlich benutzen kann. Das heißt, erst wenn wir den Schritt geschafft haben, wirklich bis zum Anwender das Ding auszuliefern, dann bedeutet es Mehrwert. Wenn wir 6 Monate brauchen, bis wir das Feature ausliefern, entsteht in diesen 6 Monaten kein wirklicher Wert, kein wirklicher Nutzen.
Ja, wenn man das Ganze mal ein bisschen auseinander nimmt, ja, mal diesen riesen Elefanten DevOps in den Raum stellt, dann wird auch sicherlich jeder etwas anderes mit diesem Begriff verbinden. Ja, und wir haben uns mal ein paar Gedanken gemacht, was denn da so alles dahinter stecken könnte, und versuchen nachher dann eben anhand kleiner Beispiele mal aufzuzeigen, wie das Ganze dann auch wirklich aussieht. Ja, und da ist sicherlich ein Punkt, dass DevOps, ja, Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und IT-Pros oder den IT-Operations-Leuten ist, was sicherlich gerade in größeren Unternehmen nach wie vor ja, vielleicht ein Hindernis ist oder vielleicht auch noch die Prozesse vor Herausforderungen stellt. Das heißt, ich habe hier auch einen ganz anderen Ansatz. Ich werde mir vielleicht nicht erst mal überlegen, ich nutze jetzt eben, was wie bei uns, Release-Management als Tool und löse damit alle meine Probleme, sondern ich muss da natürlich noch weiter vorne angreifen. Und zwar wirklich mal über die Leute sprechen, die dort interagieren in diesem Kontext. Ich muss vielleicht auch mal über die Prozesse sprechen, um überhaupt einen Rahmen zu schaffen, dass eine Kollaboration zwischen Entwicklungsabteilung und IT-Operations möglich ist.
Vielleicht überlege ich mir sogar, ob es nicht Sinn macht, diese Leute zusammen in ein Team zu bringen. Dass vielleicht die Operations-Experten bereits dabei sind, wenn wir unsere Software planen, wenn wir bestimmte Features planen, die dann schon dort quasi Informationen mit aufnehmen, aber ihre Sichtweise auch mit einbringen können. Also ähnlich wie wir das in der Vergangenheit beobachtet haben, klassisch war Softwareentwicklung und die Qualitätssicherung waren zwei
Abteilungen. Diese Kompetenzcenter, ja, im Unternehmen.
Genau. Und wir haben begonnen, diese beiden Abteilungen aufzulösen, indem wir die daraus gemischte Teams bilden. Und möglicherweise wird ein ähnlicher Trend hier zwischen Operations und Entwicklung dann die nächste Stufe sein.
Und wahrscheinlich werden sie auch die Rollen weiterentwickeln. Ja? Ähnlich wie wir es bei den Testern gesehen haben. Ja? Wir hatten ja eben diese Kompetenzcenter. Irgendwann mal hatten wir Tester, die Testautomation geschrieben haben. Ja? Das heißt, die mussten auch mehr Verständnis für den Code haben. Und genau das Gleiche wird wahrscheinlich auch hier passieren. Ja, das heißt, der Entwickler muss Verantwortung übernehmen über die Produktivumgebung. Das heißt, der wird sich irgendwann mal mit seinem Ops-Guy auseinandersetzen müssen. Wie sieht denn eigentlich deine Netzwerktopologie aus? Was hast du denn eigentlich da wirklich für Maschinen im Einsatz? Auf der anderen Seite wird natürlich derjenige, der aus dem Operations kam und der wirklich fit ist in, Subnetzwerke einzurichten etc., sich mal Gedanken machen müssen, wie verpacke ich das Ganze in Skripte, wie verpacke ich das Ganze in Code, um eben diese Automation zu erstellen.
Und wenn ich jetzt an so Dinge wie zum Beispiel Security denke, dann glaube ich, können wir da unheimlich davon profitieren, indem wir die beiden Sichtweisen einfach zusammenbringen.
Und das ist, genau, und das ist auch dann eben der zweite Punkt, ja, Infrastructure is Code, das heißt im Endeffekt, ähnlich wie ich es mit meiner Anwendungslogik mache, ich packe auch meine Infrastrukturlogik in die Versionsverwaltung, sodass ich eben da die Möglichkeit habe, zu einem Stand meiner Anwendung auch den entsprechenden Stand meiner Infrastruktur mit zu deployen. Automation liegt auf der Hand. Ja. Ich möchte vieles automatisieren, um wirklich das, was der Thomas beschrieben hat, bei dem Release einen Knopf drücken zu können und sicher sein zu können, dass das auch wirklich so deployed wird, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ich will nicht, wenn ich 10 Releases am Tag mache, das alles händisch und manuell tun und mich jedes Mal dem Risiko aussetzen, dass irgendjemand einen wichtigen Schritt vergisst oder irgendeinen kleinen Fehler macht.
DevOps bedeutet aber vielleicht auch, dass ich mal in meine Architektur reingucken muss. Ja, auch wir haben viel lernen müssen, gerade eben, wenn man einen Service betreibt. Ja, was mache ich denn eigentlich, wenn ich immer kontinuierlich deploye in immer kleinen Inkrementen? Was mache ich denn mit Features, die nicht fertig werden zu dem Zeitpunkt, wenn ich wirklich ein Deployment mache? Was mache ich denn vielleicht, wie gehe ich mit Bugs um etc.? Und da geht es natürlich dann auch, wie sieht meine Softwarearchitektur aus? Ist die Softwarearchitektur, die ich habe, überhaupt in der Lage, so einen DevOps-Zyklus oder das zu unterstützen? Und da sind zum Beispiel, ich habe es mal hier Feature-Switches genannt, ja, ein Mechanismus, um sowas überhaupt zu ermöglichen, dass ich eben auch unfertige Sachen mit deployen kann, die natürlich aber auch meinem Qualitätsanspruch genügen, aber ohne dass ich befürchten muss, sobald ich eben dieses Feature noch nicht aktiviert habe, der Code aber draußen ist, die ganze Anwendung auseinanderfällt. Und ich kann dann eben vielleicht auch ganz andere Konzepte fahren, dass ich eben sage, okay, durch solche Feature-Switches kann ich auch bestimmen, welche Benutzergruppen oder welche Anwender bekommen überhaupt mal das Feature zu sehen. Ja, das heißt, ich kann vielleicht mit einer kleinen Benutzergruppe anfangen, die bekommen Latest and Greatest. Und wenn das Ganze funktioniert und wenn ich auch sehe, okay, die Anwendung hält der Last stand, dann breite ich das Ganze eben aus.
Genau, Test und Production nennt sich dieses Konzept. Was jetzt nicht heißt, wir testen unsere Software nur noch auf produktiv.
Ja, so Bananensoftware. Genau.
Sondern es bedeutet, dass wir sagen, okay, wir wollen in einem kleinen, isolierten Umfeld Erfahrung sammeln, mit dem, wie verhält sich unsere Software in der Produktivumgebung, wie reagieren unsere Kunden drauf und wollen daraus dann gewisse Learnings rausziehen und sagen, okay, wir entscheiden jetzt, wie wir weitergehen. Das heißt, wir skalieren dann zum Beispiel die Anzahl der User nach oben.
Kleine Bereitstellungen. Ja. Weg von diesen Big Bang Releases, Thomas hat es ja vorhin schon gesagt, hin zu wirklich kleinen Inkrementen. Ja. Wir reden ja schon die ganze Zeit im agilen Kontext. Ja, dieses Potential Shippable Increment, ja, wenn man vielleicht mal einen Schritt weiter denkt, gerade in diesem Build-Measure-Learn-Zyklus, ja, dann heißt es auf einmal Minimum Viable Product, also sozusagen kleine Inkremente, die dann irgendwann mal aus diesen ganzen kleinen Bausteinen. Und hier haben wir auch so ein paar kleine Bausteine, die Gesamtanwendung ergeben. Und somit kann ich auch das Risiko für mich minimieren, dass ich sage, ich rolle jetzt wirklich alles komplett aus, ja, und dann kracht's. Oder auf der anderen Seite, ich entwickle so lange hin, bis ich denke, ich bin jetzt wirklich feature complete. Ja, und dabei habe ich dann vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr mit Spaß verbracht.
Genau, Arthur, es gibt im Moment in der agilen Community auch die Diskussion, dieses potenziell bei dem Shippable wegzulassen. Dass man sagt, es ist für die Entwickler natürlich auch immer so ein Stück weit eine Entschuldigung, dass man sagt, okay, wir machen ja 6 Monate Releases. Ja, die tun wir in 2 Wochen Zyklen erstellen, aber wir wissen ja genau, es wird ja am Ende des Sprints nicht ausgeliefert. Das heißt, im Moment machen die Entwickler dabei zu viel Kompromisse. Das heißt, im Moment gibt es dort Überlegungen zu sagen, lass uns das potenziell streichen, lass uns eigentlich alles darauf ausrichten, dass wir sagen, okay, eigentlich gehen wir davon aus, alle 2 Wochen, alle 3 Wochen, das wirklich, was wir bis dahin gebaut haben, auszuliefern. Ja, das bedeutet, dass wir anders arbeiten müssen. Das bedeutet, dass unsere Codebasis vielleicht anders aussehen muss, als sie das heute tut. Das bedeutet, dass wir eine Veränderung an der Stelle brauchen. Ich glaube aber, das geht genau in die Richtung. Und wir reden hier jetzt mal über alle 2 Wochen. Wir reden nicht von 10 Releases am Tag. Aber ich glaube, das ist einfach ein Trend, dass man sagt, okay, lasst uns den Zeitraum versuchen, immer zu verkürzen. Lasst uns die Barrieren, die Hindernisse, die uns wirklich davon abhalten, die Dinge, die wir am Ende des Sprints haben, wirklich auszuliefern an unsere Kunden, lasst uns diese Barrieren abbauen. Und in dem Moment, wo das potenziell dort steht, sage ich, ja, habe ich eigentlich keinen wirklichen Druck, mich um diese Dinge zu kümmern.
Ja. Und natürlich auch das agile Denken oder diesen agilen Prozess auf Operations übertragen. Ja. Sicherlich, also die leben ja auch irgendwo in ihrer eigenen Welt. Ja, da gibt es auch Prozesse, ITIL etc. Da ist eben immer gerade in größeren Unternehmungen auch das Thema Governance, wie gehe ich damit um? Ja, und was mache ich denn eigentlich, wenn wirklich eben der Entwickler mal aufs Produktivsystem zugreifen muss? Kann ich dem überhaupt Adminrechte geben auf den Maschinen etc.? Ja, das heißt eben auch da wirklich mal den Prozess überdenken, zu gucken, kann ich diese Konzepte, die wir schon in der Entwicklung und im Testen haben, auf Operations erweitern. Ja. Und ich glaube, ich muss das Slide nochmal ändern, ja, weil dieser Typ da hinten, der ist, glaube ich, nicht so politisch korrekt. Ja. Der hängt da irgendwie so hinten dran an dem Zipfel. Ja. Aber ja. Man sieht, es hat viele Ausprägungen. Das habe ich mir übrigens von unserem Marketing ausgeliehen. Ja. Aber das beschreibt eigentlich ganz gut so diesen Spannungsbogen, den wir da haben. Ja. Und was wir auch so ein bisschen unter DevOps verstehen. Das heißt wirklich sozusagen die Einbindung von Entwicklung, von Test und natürlich auch Operations. Und da eben in diesen beiden Ausprägungen zum einen das eigentliche Doing, das heißt die Bereitstellung von Systemen, von meiner Software, aber natürlich dann auch eben das, was ich im Produktionsbetrieb erfahre, lerne, das wiederum zu übertragen, um daraus zu lernen, um daraus vielleicht neue Ideen zu generieren, die ich in meine Software wieder mit einbauen kann.
Genau, also die Idee, die ja da dahinter steckt, ist dieses Build, Measure, Learn. Das bedeutet, wir haben eine Hypothese. Wir glauben, dass wenn wir eine bestimmte Funktionalität in unsere Software einbauen werden, dass dann die Benutzer sehr positiv darauf reagieren. Aber es ist an der Stelle einfach nur eine Hypothese. Wir wissen nicht, ob das wirklich so eintreten wird. Wollen wir das Risiko wirklich eingehen, 6 Monate lang in dieses Feature zu investieren und zu entwickeln, um hinterher festzustellen, ja, eigentlich hätte das ein bisschen anders aussehen müssen, dann hätte es für die Benutzer besser gepasst. Vielleicht hätten wir es sogar mit einem Teil des Aufwandes schon unsere Benutzer zufriedenstellen können. Es geht also darum, dass wir sagen, wir bauen einen möglichst kleinen Umfang, mit dem wir ein Experiment machen können. Experiment in dem Sinne, dass wir sagen, wir stellen diese Funktionalität zur Verfügung und können dann entscheiden, wie reagieren die Anwender drauf. Das bedeutet, wir haben diesen Measure-Teil. Wir können so A/B-Testing machen. Das heißt, wir gehen her, wenn wir beispielsweise eine Webseite betreiben, bieten wir einem Teil der Benutzer eine bestimmte Funktionalität an, eine neue, einem anderen Teil einer Referenzmasse nicht, und wir schauen, wie wirkt sich das jetzt aus auf die Benutzung. Wir bieten also zum Beispiel die Möglichkeit an, nehmen wir mal an, wir würden ein Flugreisenportal betreiben, dass ich auf dem Portal jetzt auch Hotels buchen kann. Dann wäre ein Minimum Viable Product zum Beispiel, das mir erlaubt, so ein Experiment zu machen, dass ich sage, ich mache auf die Seite einen Button, wo drauf steht, hier können Sie auch ein Hotel an Ihrem Zielort buchen. Und wenn jemand draufklickt, kommt auf der Seite, sorry, aber dieser Service ist im Moment in der Entwicklung. Okay, der eine oder andere mag da nicht ganz glücklich drüber sein, aber was wir damit erreicht haben, wir haben wirklich mit ganz wenig Aufwand können wir jetzt messen, wie viele Leute würden denn auf diesen Knopf überhaupt draufdrücken. Und aus diesen Erfahrungen können wir dann entscheiden, lohnt sich in diese Funktionalität zu investieren oder nicht. Solche Konzepte spielen hier, glaube ich, in der modernen Softwareentwicklung eine immer wichtigere Rolle. Und damit das funktionieren kann, damit wir diese Experimente in einer hohen Frequenz durchführen können, dass dieser Lerneffekt, den wir haben, sehr häufig auftritt, brauchen wir die Möglichkeit, solche Funktionalität schnell und häufig und vor allem auch unproblematisch auszuliefern. Wenn wir ein klassisches Scrum-Team uns anschauen, dann haben wir ein Development-Team. Dieses Development-Team liefert neue Funktionalitäten, bildlich gesprochen, an den Product Owner. Und der Product Owner entscheidet dann, okay, gebe ich das raus an meine Kunden oder macht es im Moment keinen Sinn. Was man jetzt sieht, ist, dass die Zyklen, mit denen das Development-Team an den Product Owner liefert, relativ kurz sind. Wir sind da so im Bereich von 2-3 Wochen vielleicht. Wenn wir aber uns anschauen, wie häufig liefert der Product Owner wirklich was aus an den Anwender, dann reden wir über ganz andere Zeiträume. Da sind wir meistens dann im Bereich von mehreren Monaten. Und das bedeutet, es muss irgendetwas geben, das den Fluss zwischen dem Product Owner und dem Anwender blockiert. Und das müssen wir im Kontext von DevOps, müssen wir uns die Frage stellen, was sind die Dinge, die dort hinten blockieren und wie können wir möglicherweise Strategien entwickeln, diese Blockaden auch abzubauen. Und ich glaube, einer der ganz wesentlichen Aspekte dabei ist einfach die Sorge, dass das, was wir ausliefern, nicht stabil genug ist. Das ist das Hauptargument, das ich bekomme, wenn ich sage, liefert doch häufiger aus. Ja, wir können nicht testen, bei uns dauert quasi ein kompletter Release-Test, dauert bei uns 3 Wochen. Wie will ich dann bitte im 2-Wochen-Rhythmus ausliefern? Das funktioniert gar nicht. Wir haben im Moment zu wenig Testautomatisierung. Alle diese Dinge spielen dort mit rein. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist beispielsweise, wenn wir über Stabilität reden, dass man sich auch klar macht, dass natürlich große Änderungen in der Codebasis, diese Big Bang Releases, auch viel größere Risiken mit sich bringen, dass irgendetwas schief geht. Mit kleineren Releases habe ich dort ein geringeres Risiko. Und der zweite Punkt ist der, dass wir uns von der Idee verabschieden müssen, dass wir diese Stabilität, die wir erreichen wollen, die absolut notwendig ist, dass wir die ausschließlich durch Testen im Vorfeld erreichen, sondern wir müssen zum Beispiel Dinge erreichen, dass wir sagen, selbst wenn das Ding ausgeliefert ist und wir haben ein Problem, haben wir Strategien, um mit diesen Problemen besser umzugehen. Wir können also beispielsweise über entsprechende Hilfsmittel sehr schnell erkennen, dass es dort ein Problem gibt. Wir können darauf zum Beispiel dadurch reagieren, dass wir sagen, wir schalten dann einfach wieder zurück auf die Vorgängerversion, die ja stabil war. Wir können hergehen und können so ja, bestimmte Konzepte, die wir aus der Hardware kennen, versuchen auf unsere Software zu übertragen. Also solche Failover-Systeme gibt es in der Hardware schon lange. Ich habe redundante Netzteile, wenn eines ausfällt, übernimmt das andere den Betrieb. Warum können wir das nicht mit unserer Software tun, dass wir sagen, okay, wir haben hier eine neue Version ausgeliefert, die ersetzt aber nicht die alte, sondern wir packen die quasi nebendran und wenn wir dort ein Problem feststellen, können wir es sofort wieder umschalten und alles läuft mit der alten Variante weiter. Das ist mit unserer heutigen Softwarearchitektur, mit unseren heutigen Softwarestrukturen vermutlich nicht funktionieren wird, das ist klar. Und das ist der Punkt für mich. DevOps bedeutet für mich auch, wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir unsere Softwarearchitektur beginnen zu verändern, um uns auf diese Szenarien vorzubereiten.
Ja, das ist eher was so für die Manager und BWLer, ja, aber man sieht, da ist ein bisschen was dahinter, hinter DevOps.
Es ist nicht irgendwie ein Trend, den sich jetzt hier ein paar Microsofties ausgedacht haben, sondern inzwischen ist es ein absoluter Industrietrend, dass wir sagen, wir müssen schneller reagieren, müssen flexibler werden, wir müssen an der Stelle dieses Build-Measure-Learn-Konzept wirklich konkret angehen, weil es wird essentiell sein für den Erfolg von Unternehmen in der Softwarebranche.
Wer hat denn dieses Device?
Hat es schon mal jemand gesehen? Okay, zeig mal, was, ja mit dem, was hier ausfährt. Leg mal CD ein. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum es solche Devices nicht gibt? Wir sind heute schon tagtäglich von DevOps umgeben. Das heißt, wenn Sie ein entsprechendes Telefon besitzen, egal welches Betriebssystem, egal welcher Hersteller, sie kümmern sich gar nicht groß drum, wie kommen die Updates für meine Apps da drauf. Das passiert automatisch im Hintergrund über eine entsprechende WLAN-Verbindung oder dann gegebenenfalls auch über die Mobilfunkverbindung, kommen diese Updates auf ihr Device und sie werden im Hintergrund installiert. Und sie merken eigentlich in den meisten Fällen nicht mal irgendetwas davon. Vielleicht funktioniert irgendwas, das zuvor nicht funktioniert hat. Vielleicht haben sie irgendwo noch einen neuen Button drin oder so. Aber das passiert so in gewissen Zyklen automatisch im Hintergrund.
Und es gab da mal vor einiger Zeit einen ganz interessanten Fall, ja, bei einem bayerischen Automobilhersteller. Die nennen das System, was sie im Auto verbauen, Connected Drive. Und es gab einen kleinen Bug, der es ermöglichte, mit ein wenig Hardware quasi von extern die Autos zu öffnen. Was hätte das bedeutet, wenn wir quasi dieses System im Auto hätten? Dann hätten im Endeffekt viele Tausende von Autos zurückgerufen werden müssen in die Werkstatt, damit eben dieser Bug gefixt wird. Wir haben aber genau so, wie es zum Beispiel mit Betriebssystem-Updates oder Handy-Updates läuft, einfach das Update over the air ausgerollt. Das heißt, wenn ich nicht gerade mein Auto in der Garage versteckt hatte, das letzte halbe Jahr, habe ich eigentlich gar nicht mitbekommen, dass ich vielleicht davon betroffen war. Ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber zumindest, ich kann mir sicher sein, dass jetzt dieser Fehler gefixt ist.
Genau. Und das heißt, was wir hier an der Stelle eigentlich versuchen wollen zu erreichen, dass wir sagen, DevOps, diese kurzen Zyklen, das ist nicht irgendeine ferne Vision, das ist nicht nur irgendetwas, was die großen Webplattformen anbieten, Twitter, Facebook, Microsoft oder so, sondern das ist etwas, wo wir beginnen müssen, diese Ideen und Konzepte tatsächlich auch auf unsere Applikationen zu übertragen. Wenn wir Desktop-Anwendungen machen, Server-Client-Architekturen haben oder Ähnliches, müssen wir uns überlegen, wie können wir diese Prinzipien, diese Ideen, diese Konzepte für uns nutzen, um damit für unsere Kunden einfach auch noch besseren Service in der Zukunft anbieten zu können. Dass es nicht ohne Herausforderungen geht, dass wir das nicht heute aus dem Stand können, das ist klar. Sonst würde ja jeder das schon tun und wir würden hier vor einem leeren Stuhl reinstehen, weil jeder sagt, tür, ist doch easy. Wir haben eine Reihe von Herausforderungen, die wir hier haben. Wir haben ein paar herausgegriffen, die hier aufgelistet. Und wir haben einfach auch im Rahmen dieser Session jetzt nicht die Zeit, um auf alle diese Herausforderungen Lösungen anzubieten. Um ganz ehrlich zu sein, wir haben nicht einmal Lösungen für alle diese Herausforderungen. Wir glauben aber, dass es wichtig ist, dass wir an diesen Lösungen arbeiten. Und die Herausforderungen sind sicherlich sehr individuell. Jeder hat dort sein spezifisches Umfeld. Und wir müssen gemeinsam schauen, dass wir quasi an diesen Lösungen arbeiten.
Und zwei davon haben wir uns rausgepickt. Ja, zum einen, wie stelle ich überhaupt sicher, dass meine Anwendung so stabil ist, dass ich wirklich in der Lage bin, die dem Anwender anzutun? Und zum anderen, wie bekomme ich denn wirklich diesen Code von meinem, ich sag jetzt mal, CI-Server bis hin zum Anwender? Also um eben das Feature nutzbar zu machen, um daraus dann eben vielleicht auch wieder dieses validierte Lernen zu bekommen, um zu gucken, wie kann ich eben weiterentwickeln.
Genau, wir haben dazu ein paar Demos mitgebracht. Nicht, weil wir sagen, das ist genau jetzt die Lösung, genau mit diesen Tools oder mit dieser Vorgehensweise können wir alle diese Probleme lösen, sondern eigentlich sind diese Demos an der Stelle mehr dazu gedacht, sie dazu zu inspirieren, bestimmte Dinge neu zu denken. Vielleicht Dinge, die Sie bisher für unmöglich gehalten haben, nochmal zu hinterfragen und zu sagen, vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, dass wir dafür eine Lösung finden. Die Ausrede möchte ich schon fast nennen, ja, das wird bei uns aber nicht funktionieren, weil bei uns ist ja alles ganz anders und speziell. Vielleicht auch da nochmal zu beginnen, bestimmte Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und dazu wollen wir jetzt hergehen und wollen als erstes mal anschauen, wie können wir Deployment auf Knopfdruck machen.
So, und genau das ist jetzt nämlich die Sache. Ja, wir schauen jetzt mal, wie agil du bist. Wir nehmen deine Demo vor, weil irgendwie rattert er hier immer noch und denkt drüber nach, mich mit dem Service zu verbinden.
Ja. Deine Internetleitung. Gut, dann machen wir Test in Production.
Ja, das ist jetzt wirklich Test in Production. Ja.
Genau.
Aber wir wissen, there is no place like in production.
So. Ich habe hier ein kleines Demo vorbereitet und zwar gibt es hier eine Webseite, die ich auf Azure hoste und ich habe jetzt hier über dieses kleine Tool 4 Instanzen aufgemacht. Das Besondere dabei ist, dass quasi jedes dieser Browserfenster im Kontext eines anderen Users läuft. Das heißt, wir haben hier jetzt dann einfach 4-mal die Seite aufgemacht, gleiche URL aufgerufen, aber im Kontext von unterschiedlichen Usern. So, und ich kann jetzt hier mal in das Azure-Portal gehen und habe hier diese Seite und wir sehen hier, dass wir eine Funktion haben, die nennt sich Test in der Produktion. Das gibt es also hier unter den Einstellungen für diese Webseite. Und was wir sehen, wir haben hier eine Production-Variante und wir haben quasi 2 weitere Websites, einmal V1 und einmal V2, die also jetzt alle 3 parallel auf Azure entsprechend gehostet werden. Und über dieses Test in Production Feature kann ich jetzt quasi steuern, welche Benutzer bzw. wie viele Benutzer werden auf welche Version geleitet. Im Moment gehen 100% auf diese Production Version. Wenn ich jetzt mir mal hierher gehe und sage, für die Version 1 möchte ich jetzt zum Beispiel 50% der User haben, und dann kann ich hier einen Refresh machen und dann sehen wir, dass quasi ein Teil der Browser-Instanzen jetzt beginnen, quasi diese neue Version, das sieht man in dem Grünen, dann jetzt aufzurufen. Das heißt, wir haben jetzt einen Teil unserer Benutzer einfach umgeleitet. Ich würde vielleicht nicht mit 50% anfangen, sondern ich fange vielleicht mal bei 5% an oder 2% und habe damit einfach das Risiko reduziert, dass wenn mit der neuen Version irgendwas nicht in Ordnung ist, dann betrifft es eben nur einen sehr kleinen Teil meiner Benutzer. Und was wir jetzt dann tun im nächsten Schritt, wir beobachten über entsprechende Applikationstelemetrie, was passiert an der Stelle, gibt es Probleme, treten irgendwelche Fehler auf oder ähnliches. Und wenn wir dann sehen, ja, es läuft alles gut, können wir quasi Schritt für Schritt die Anzahl der Benutzer für diese neue Version hochdrehen. Das kann man dann sogar automatisiert machen, das heißt, es gibt entsprechende API-Hooks, wo ich dann zum Beispiel solche Konzepte machen kann, dass ich sagen kann, jede Stunde 5% mehr User dort draufschalten. Und damit kann ich dann eben auch die Last auf meiner neuen Produktivumgebung Schritt für Schritt steigern. Und das Coole ist jetzt, dass ich hergehe und kann sagen, ich kann aber Regeln definieren, die dann das auch wieder runterdrehen. Das heißt, ich sage beispielsweise, sobald eine Unhandled Exception in dieser neuen Version auftritt, dann tut die neue Version auf 0% und 100% kommt quasi wieder auf die Vorgängerversion. Und diesen gesamten Vorgang können wir auf Basis der Azure-Plattform automatisieren. Das heißt, ich mache einmal das Deployment und dieser Ramp-up und mit dem Fallback auf die Vorgängerversion, das kann ich komplett automatisieren. Ich kriege quasi dann nur noch eine Benachrichtigung, wenn an der Stelle irgendetwas schiefgegangen ist. So, Arthur, wie sieht's aus?
Er denkt noch, aber wir machen die andere Demo. Dann gehen wir gleich mal in die Applikationstelemetrie.
Machen wir die bei dir?
Oder die machen wir bei mir.
Okay.
Dann switchen wir jetzt einfach mal rüber, den lassen wir einfach hier im Hintergrund laufen. So, wir haben ja gesagt, wir wollen irgendeinen Mechanismus haben, um zu gucken, was macht denn der Anwender eigentlich mit der Applikation. Ja, schlimmstenfalls will ich natürlich vielleicht, bevor wirklich auch irgendwelche Anrufe vom Anwender reinkommen, weil er sich beschwert, dass Funktionalitäten nicht so gehen, wie eigentlich gewünscht, dass ich eben vielleicht vorab diese Information habe. Also wirklich mal 2 Sichtweisen darauf, zum einen die Nutzung, zum anderen aber auch wirklich Analyse, was passiert denn eigentlich in meiner Applikation drin. Und ich nehme jetzt hier einfach mal so eine Standard-Windows-Store-Applikation und füge direkt beim Erstellen der Applikation, wobei das kann ich eigentlich auch nachträglich machen, was da im Hintergrund passiert ist, es werden einige NuGet-Packages geladen, Application Insights hinzu. Application Insights ist eine Plattform, um Applikationstelemetrie in die Anwendungen einzubauen und diese dann entsprechend im Portal auszuwerten.
Das heißt, du machst an der Stelle eigentlich nichts anderes, als dass du diese Checkbox hier quasi aktiviert hast.
Ganz genau.
Ansonsten ist das ein ganz normaler Vorgang, den wir tun würden, wenn wir ein neues Projekt anlegen.
Ja.
Und wenn wir es nachträglich zu einem Projekt hinzufügen wollten?
Das ist auch relativ einfach. Es gibt einen Assistenten, der sich in Visual Studio einklingt. Das heißt, ich kann hier mit der rechten Maustaste draufgehen und sagen, gut, in dem Fall jetzt nicht, Add Application Insights to Solution. Allerdings halt nur bei den unterstützten Projektarten. Das ist momentan ASP.NET-Projekte, Java-Projekte. Ja, das SDK gibt es auch für Java-Software, Windows Tor und Phone-Anwendungen. Und was jetzt demnächst noch kommt, ist ein entsprechendes SDK für iOS und Android. Die Idee dahinter ist eigentlich wirklich Telemetrie in allen meinen Applikationsteilen zu sammeln. Das heißt, nicht nur auf dem Client, also vielleicht auf dem Tablet oder dem Handy, den der Anwender zum Schluss nutzt, sondern vielleicht auch wirklich mal auf dem Application-Server oder auch wirklich im Backend zu sammeln, weil ich weiß ja nicht im Endeffekt, wo der Fehler wirklich zum ersten Mal hochgeploppt ist.
Das heißt, auch bei klassischen Desktop-Applikationen funktioniert das Ganze, allerdings nicht so schön über einen Assistenten, sondern man muss da eben selber noch ein bisschen Hand anlegen, muss selber noch ein paar NuGet-Packages reinbinden. Aber was wir hier zeigen wollen einfach ist, dass es wirklich mit einem minimalsten Aufwand wirklich hier möglich ist, dann diese Telemetriedaten zu lesen. Und entscheidend ist für diese Szenarien, die wir davor beschrieben haben, sind diese Telemetriedaten ein integraler Bestandteil. Wir brauchen diese Telemetriedaten, um zum Beispiel bei unserem Test in Production entscheiden zu können, geht alles gut oder nicht. Ich will ja nicht auswerten, wie geht jetzt an der Support-Hotline die Anzahl der Calls nach oben und dann möglicherweise darauf reagieren, sondern da wollen wir schnellere Mechanismen haben. Wenn wir Build, Measure, Learn machen, ist immer die Frage, wie können wir dieses Measure durchführen? Telemetriedaten sind einfach ein wichtiger Bestandteil davon. Und mit dem minimalen Aufwand, den wir hier investieren müssen, kriegen wir schon unheimlich viel geboten.
Genau. Das Einzige, was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe hier noch ein weiteres Modul geladen. Es gab eine kleine Änderung im SDK. Und man sieht es hier, Unhandled Exception Telemetry Module. Ja, das heißt, ohne jetzt auch wirklich irgendwas ausprogrammieren zu müssen, wenn die Anwendung zum Beispiel crasht beim Anwender, bekomme ich sofort diese Rückmeldung. Und wenn ich jetzt die Anwendung starte, dann dauert es jetzt einen kleinen Moment, bis er die baut und startet und irgendwann ploppt dann in Visual Studio so ein kleiner Hinweis auf, die ersten Daten deiner Anwendung wurden ins Portal übertragen. So, dann gehen wir hier mal ein bisschen durch. Zwei Teils, die wir anklicken und schieben wir es mal hier rüber. Man sieht es hier schon. Wenn wir das Ganze aufmachen, ich werde dann ins Azure-Portal geleitet. Mal ganz kurz authentifizieren. Das heißt, Application Insights ist ein Dienst, den wir anbieten.
Es gibt Application Insights leider nicht für On-Prem-Lösungen, das heißt, wir können diese Telemetriedaten nur dann sammeln und erfassen, wenn die Devices, die wir dort haben, eine Internetverbindung haben. Aber das Schöne ist zum Beispiel bei diesen Store-Applikationen, die ja dann auf mobilen Geräten wie zum Beispiel Tablets auch betrieben werden, können wir die Telemetriedaten sammeln, während wir offline sind und dann bei der nächsten Verbindung werden die quasi dann auf Azure hochgeladen und wir können sie dann auswerten. Wir verlieren also nicht einmal die Telemetriedaten, die dann entstehen, während die Leute quasi nicht mit dem Internet verbunden sind.
So, und ich habe jetzt hier schon einen kleinen Überblick. Ja, das heißt, ich habe dann in Application Insights solche Dashboards, die ich mir aufbauen kann. Nachher in meiner Session gibt es noch mal ein paar mehr Informationen. Aber ich sehe jetzt hier, ich hatte 5 Page-Views, ein Benutzer hat mit der Applikation interagiert. Und wenn ich jetzt wirklich irgendwo einen Fehler in der Applikation habe, kann ich das entsprechend auch ins Portal übertragen. Ja, und es gibt eben die Möglichkeit, auf Exceptions zu reagieren. Aber ich kann natürlich auch meine eigenen Telemetriedaten dort mit einbauen. Das heißt, bestimmte Metriken, was ich weiß, wie lange hat vielleicht ein Datenbank-Call gedauert, habe ich vielleicht irgendwelche Funktionen öfter weniger aufgerufen. All das kann ich dann entsprechend in dem SDK mit in die Applikation einbauen. Das heißt, ich kann wirklich sozusagen ganz einfach starten, kann aber auch wirklich bis hin zur Instrumentierung des Codes gehen. So, und es gibt hier im Endeffekt den Debug aus. Hier mal in die Item-Page gehen. Und zum Beispiel sagen, wenn wir hier den Title 1 anklicken. Du darfst jetzt gucken, dass ich kein Typo mache, Thomas.
Ja, ich gucke so ein bisschen mit. Zeig gleich.
So, da haben wir dann eine neue Instanz vom Telemetry Client.
Wollen wir nicht einfach nur eine Exception mal werfen?
Ja, das machen wir jetzt gleich mit dazu.
Okay.
Wir sind ein bisschen unter Druck hier in der Zeit. Ja. Da brauchen wir natürlich die Using-Detektive. Ah, nein, keine Klasse. Machen wir es doch anders. Machen wir gleich nachher.
Ja. Mach einfach eine Exception.
Ja. Genau. Sagen wir mal.
Also wir haben, das sieht man hier in dem SDK, so einen Telemetry-Client und über den kann ich jetzt bestimmte Nachrichten rausschieben. Das heißt, wir könnten zum Beispiel sagen, weil es ja immer die gleiche Seite aufgerufen wird, nur mit einem anderen Datensatz, können wir eigentlich bei unseren Standard-Telemetrie-Daten zwar erkennen, wie häufig wurde die Detailseite aufgerufen, wir können aber nicht unterscheiden, welcher Datensatz wurde dort geöffnet. Das können wir durch so einen einfachen Call auf diesem Telemetry-Client können wir das dann erreichen, dass wir sagen, wir übergeben dort einfach als Parameter mit diesem Titel.
So, Anwendung ist abgestürzt. Es dauert jetzt einen kleinen Moment und wir sollten dann eigentlich hier den Crash im Portal haben und können dann eben wirklich nach und nach tiefer in die Logdateien einsteigen und zu gucken, okay, was ist denn da eigentlich wirklich in der Applikation passiert.
Genau, wir kriegen auch zu diesem Crash schon bestimmte Standardinformationen mitgeliefert, dass wir also bestimmte Dinge dort schon analysieren können.
Ja, hat es noch nicht, dauert noch einen kleinen Moment.
Das protokolliert auch in dem Debug-Wisch?
Ja, da ist er. Ah. So, und ich kann jetzt wirklich hier reingehen und sagen, okay, was ist denn da eigentlich passiert?
Was Application Insights uns auch bietet, ist, dass wir so Benachrichtigungsfunktionen machen. Das heißt, wir können bestimmte Regeln definieren. Zum Beispiel eine Regel könnte sein, wenn die Crashes innerhalb einer bestimmten Zeitspanne größer als eins sind, dann möchte ich eine Benachrichtigung haben, zum Beispiel per E-Mail. Weil ich dann wissen möchte, dass da gerade irgendetwas passiert ist.
Das heißt, ich habe hier meinen Callstack. Ich weiß, von welchem Device der Crash kam, etc. Ja. Aber das ist jetzt wirklich nur im Endeffekt, dass ich das Modul geladen habe. Ja, du guckst schon auf die Uhr. Switchen wir nochmal rüber. Ja.
Genau. Wir haben hier noch ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar, was ich häufig höre als Kritikpunkt für dieses DevOps, dass die Leute sagen, ja, aber bei mir funktioniert dieses häufige Einspielen der Updates nicht, weil die Leute, die steigen mir aufs Dach, wenn ich da zu denen sage, okay, einmal in der Woche oder einmal im Monat oder so, müsst ihr quasi ein Update einspielen. Vor allem so Maschinenbauer, die haben da ein Problem, weil da laufen die Maschinen quasi in einer Produktionslinie. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich dann da alle zwei Wochen komme und sage, jetzt gibt es eine neue Version, halt mal bitte deine ganze Produktion an, spiel das Update ein und dann geht es gleich wieder weiter. Wir haben da ein super tolles, klitzekleines Feature eingebaut. Wird es vielleicht schwierig werden.
Sag mal, hat es eigentlich dein Junior gebaut, das Ding hier? So wie beim Chris, diese komische Minecraft-Welt da.
Es sieht vielleicht so aus, aber das habe ich selber gemacht. Was ich hier mitgebracht habe, wir haben also dieses Fischer-Technik-Modell hier, das über einen Controller gesteuert wird. Wir haben jetzt einen Service, der mit diesem Controller kommuniziert und es steuert. Wir haben dann hinten dran einen Counter-Service, der zählt jetzt quasi die Steine hier über eine Lichtschranke, das zeige ich gleich noch. Und hinten dran hängen dann zwei Clients, die diese Daten visualisieren. Was wir jetzt tun wollen, ist, im ersten Schritt installieren wir eine neue Version dieses Service. Und diese neue Version bringt jetzt eine zusätzliche Logik. Der kann jetzt nämlich anhand der Länge der Unterbrechung dieser Lichtschranke unterscheiden, ob es ein großer oder ein kleiner Stein ist. Das heißt, diese Intelligenz, diese Logik hatten wir in der Version 1 nicht drin, die kommt mit der Version 2 dazu. Und im Moment hilft uns das noch nicht sehr viel. Der Service kann jetzt quasi diese Unterscheidung treffen. Deswegen wollen wir im nächsten Schritt hergehen und wollen von einem dieser Client-Instanzen auch eine neue Version einspielen, die jetzt quasi diese neuen Informationen auch an der Oberfläche anzeigt. Und das Ganze wollen wir tun im Live-Betrieb. Das heißt, während die Software läuft, wollen wir das Update automatisch im Hintergrund einspielen. Und das hoffe ich, dass es jetzt funktioniert.
Es läuft.
So, wir haben also hier die Lichtschranke, die diese Steine misst. Man sieht, die Steine flitzen dort durch. Und wir haben jetzt im Moment diese Variante, die eben nur die Anzahl ermittelt. Ich starte mal hier den einen kleinen Client. Dann starten wir den zweiten dazu. Man sieht, die zählen beide jetzt hier munter vor sich hin. Und jetzt haben wir hier unseren Service Host und ich nehme jetzt einfach mal diesen Ordner und schiebe den dort rein. Und man kann erkennen, er hat jetzt hier die Version 2 dieses Services geladen. Das heißt, die wird jetzt schon in unserem Service Host benutzt und er kann jetzt auf dem Service schon diese Unterscheidung treffen. Und jetzt nehme ich hier die neue Version des Clients, schiebe das dort rein. Und man sieht, wir haben die neue Oberfläche, die jetzt auch diese Unterscheidung Count Big, Count Small hat. Natürlich ist die Summe von Count Big und Count Small jetzt nicht gleich der Gesamtmenge, weil er hat ja während dem gesamten Zeitraum quasi weitergezählt. Und das heißt, der Teil, wo er gezählt hat, wo wir nur Version 1 aktiv hatten, die sind natürlich nicht in diese Zahlen mit eingeflossen. Und man sieht, die Maschine läuft weiter, die ganze Software läuft weiter. Wir haben unsere Daten kontinuierlich, also einen kontinuierlichen Datenstrom ohne Unterbrechung und haben trotzdem ein Update eingespielt. Und schon ist der Schmerz unseres Kunden zu sagen, ich will lieber doch kein Update, deutlich geringer geworden.
Ich glaube, ich brauche jetzt auch so ein Fischermodell.
Für die, die es technisch interessiert, eigentlich alles Standard.NET-Features, da haben wir kein Rocket Science genutzt, geht alles mit Hilfe von MEF, dem Microsoft Extensibility Framework, kann ich solche Dinge bauen.
Ja. Eine Demo haben wir noch.
Ja. Haben wir die noch?
Die okay. haben wir noch, die okay. läuft jetzt wieder. Ich hab eine Verbindung zum Service bekommen. Schalt noch mal ganz kurz um. Okay. Wir haben ja noch die Thematik gehabt, wie bekomme ich denn überhaupt die Bits zum Anwender, das heißt dieser Transportmechanismus. Und ich habe jetzt hier, ich denke mal, die Webseite kennt mittlerweile jeder, ja, der unsere Demos anguckt, Fabric and Fiber. Ich habe eine Version quasi auf meinem Build-Server erstellt und möchte diese jetzt auf unterschiedlichste Umgebungen ausrollen. Dazu kann ich eben direkt aus dem Build heraus so eine Release-Definition erstellen. Das heißt, ich verknüpfe sozusagen hier über den Assistenten alle meine, ja, nicht Server, aber Environments, weil so ein Environment kann ja vielleicht auch mehrere Rechner enthalten, mit den entsprechenden Stages, die ich betanken möchte. Das heißt, ich habe jetzt hier in dem Fall eine Entwicklungs-, eine QA- und eine Produktionsstage. Kann hier jetzt nochmal ein paar Skripte mit hinzufügen, die vorher oder nachher laufen sollen. Und über Create wird dann sozusagen eine Release-Definition im Release-Management-Service angelegt. Und diese kann ich dann entsprechend hier überwachen. Das heißt, ich sehe hier im Client, welche Releases wurden wann deployed und kann dann eben auch direkt mal reingucken, was ist denn da eigentlich passiert. Das heißt, gerade dann interessant, wenn vielleicht das Release nicht so gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht habe, dass ich hier, das Internet macht mich fertig hier, entsprechend auch reingehe und mir mal die ganzen Logdateien anzeigen lasse.
Ich glaube, ich war vorhin über WLAN schneller wie du über Kabel.
Das sieht so aus, ja. Also wirklich die Aktionen, die zum Beispiel meine ganzen Deployment-Skripte auf dem Zielsystem ausgeführt haben. Und ich habe auch die Möglichkeit hier zum Beispiel, gerade wenn es um das Thema Governance geht, auch solche Sachen wie jetzt Genehmigungsworkflows etc. in meinen Release-Prozess mit hinzuzufügen und einzubauen, sodass ich eben sicherstellen kann, bevor ich vielleicht wirklich auf diese Maschine hier deploye, muss der Thomas wirklich nochmal einmal das Ganze genehmigen und approven, bevor es dann weitergeht.
Gut, dann wollen wir noch die letzten Minuten nutzen, um vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu reflektieren, welche Chancen, welche Möglichkeiten ergeben sich denn aus dem, was wir hier jetzt alles vorgestellt haben. Ich glaube, dass durch DevOps sich tatsächlich neue Möglichkeiten ergeben. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, wer nicht in der Lage ist, in 1, 2, 3, vielleicht 5 Jahren, das wird von Markt zu Markt unterschiedlich sein, solche Dinge anzubieten für seine Kunden, wird einfach einen Wettbewerbsnachteil haben. Wenn andere diese Möglichkeiten für sich nutzen, wird das für die Kunden möglicherweise attraktiver sein, die Maschine vom Hersteller B zu kaufen statt von Ihnen oder die Softwareplattform eines anderen Herstellers dann einzusetzen. Wir können mithilfe von DevOps jetzt tatsächlich auch ganz neue Geschäftsmodelle generieren. Stellen Sie sich vor, Sie als Softwarehersteller, Sie haben letztendlich die ganzen Informationen drüber, wie läuft im Moment die Software bei Ihrem Kunden. Sie haben die ganzen Telemetriedaten. Sie können letztendlich damit die Software sicher betreiben. Das heißt, möglicherweise kommen wir dann dorthin, dass wir sagen, wir können vielleicht etwas anbieten, ich würde mal sagen, Software as a Service on-prem. Das bedeutet, der Kunde kauft bei mir eine Maschine und ich sage, ich als Hersteller dieser Maschine biete dir als Dienstleistung an, dass wir die Software auf deiner Maschine betreiben, warten, Updates einspielen, uns darum kümmern, dass dort immer alles in Ordnung ist. Du musst dich um die Software auf dieser Maschine überhaupt nicht kümmern. Das können wir komplett als Dienstleistung für dich übernehmen. Das sind, oder ist ein kleines Beispiel aus diesen sehr vielen Möglichkeiten, die sich uns durch diese DevOps-Welt erschließen.
Oder wie wäre es auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel durch Applikationstelemetrie weiß, dass vielleicht irgendein Bauteil mittlerweile auf der Maschine verschlissen ist oder vielleicht auch, dass meine Festplatte vollläuft und ich den Kunden proaktiv angehen kann und sagen kann, du pass mal auf, hier ist irgendwas faul.
Das heißt, noch bevor der Kunde das Problem überhaupt erkennt, können wir eine Lösung dafür entwickeln, anbieten und die vielleicht schon installieren, sodass der Kunde gar nichts davon merkt.
Sie sehen, DevOps ist eigentlich greifbar. DevOps ist heute schon da, ja, in der einen oder anderen Ausprägung und eben nicht nur, was viele meinen, in dieser Webwelt.
Und wer sich auf unterhaltsame Weise mit dem Thema beschäftigen möchte, dem kann ich auf jeden Fall dieses Buch empfehlen, The Phoenix Project. Das ist eine spannend und interessant geschriebene Geschichte, wo man in das Thema DevOps einfach mal noch mal ein bisschen eintauchen kann. Und in diesem Sinne bedanken wir uns herzlich, dass Sie hier waren in unserer Session. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Inspirationen mitnehmen. Vielen Dank.
Danke.